Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 9 von Papala Punk und auch dieses Mal ist wieder eine Band zu Gast. Die Band ist, anders als in der letzten Ausgabe mit ZSK, nicht wirklich bekannt, würde ich behaupten. Sie heißt Der feine Herr so und so und ist bei dem Label Backraufer Fita Records untergekommen. Zumindest bin ich über dieses Label auf sie aufmerksam geworden. Zu Gast sind Bernd und Klaas. Beide sind Gitarristen in der Band. Klaas ist außerdem derjenige, der singt. Und was die beiden über ihr neues Album bzw. über ihr Premierenalbum zu erzählen haben, das Wann, wenn nicht irgendwann heißt, hört ihr hier im Podcast. Außerdem sprechen wir ja natürlich wieder über jede Menge Dinge links und rechts der Geschichte. Und zunächst wollen wir natürlich aber erstmal reinhören in das Debütalbum von Der feine Herr so und so. Und zwar in den Track Eppendorf, den habe ich mir ausgesucht. Wie gesagt, Wann, wenn nicht irgendwann heißt das Album. 2021 ist es auf den Markt gekommen, also dieses Jahr, und bei Backraufer Fita Records ist es verlegt und so klingt es ganz.
So schön wie alle helfen, das haben wir so toll gemacht. Endlich wieder stolz. Diese armen Menschen, die müssen ja wo unterkommen. Momentchen mal, Herr Scholz. Ja, nein, nein, das muss ein Missverständnis sein. Die passen hier nicht rein. Nein, nein, das muss ein Missverständnis sein. Wir brauchen hier kein Heim.
Ja, herzlich willkommen Klaas, herzlich willkommen Bernd.
Moin.
Moin.
Ja, ich weiß, dass ihr beide schon mal in Ausgaben von Papala Punk reingehört habt. Darum ist es, glaube ich, keine große Überraschung, was meine erste Frage ist. Und ihr hattet gewissermaßen einen Vorteil gegenüber allen anderen Gästen, weil ihr euch womöglich vorher Gedanken darüber gemacht habt.
Ich habe es extra versucht, mir keine Gedanken vorher zu machen, damit es möglichst spontan klingt.
Ich frage natürlich trotzdem, was ist Punk für euch?
Ja, ich fange mal an. Also das ist tatsächlich, habe ich mir da schon länger Gedanken drüber gemacht oder beziehungsweise schon öfter Gedanken drüber gemacht, weil ich im Endeffekt ja schon ein paar Jährchen, ich sag mal so, mich in dieser Punk-Szene bewege. Und eigentlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, im Endeffekt bedeutet für mich Punk in erster Linie Empowerment, denn Punk bietet einfach für mich jede Menge Ansätze zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Das ist, sei es jetzt, wenn man das nur auf die Musik reduziert, das Musikhören, auf Konzerte gehen und so, setzt einfach unglaublich viel Energie frei. Gleichzeitig gibt es halt diese unglaublich lebendige DIY-Kultur und im Endeffekt bietet Punk auch noch relativ niedrigschwellige Anknüpfungspunkte, wenn man sich zum Beispiel sozial oder politisch engagieren will.
Dem habe ich wenig hinzuzufügen. Also da wäre ich jetzt auch drauf reingesprungen. Einfach dieses Gefühl, dass jeder eigentlich irgendwie mitmachen kann und ohne jetzt was können zu müssen. Also ob du nun selber einfach das erste Mal eine Gitarre in die Hand nimmst und mitschrammelst oder Konzerte organisierst oder bei Konzerten einfach mithilfst oder sonst was. Irgendwie kann jeder was machen und sich beteiligen. Und das finde ich einfach eine großartige Sache. Also das ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr exklusiv im Punk. Da müssen wir uns da irgendwie nicht besonders hervorstellen. Aber ich glaube, so geschichtlich gesehen ist das schon im Punk besonders.
Ja, wahrscheinlich ist es heute in Popmusikrichtungen fast noch leichter, selber Musik zu machen als im Punk. Ne? Wenn du einen Laptop hast, klar, oder im Zweifelsfall, ja, nur ein Smartphone, dann geht das schon gut.
Ja, aber eben so mit Szene drumherum einfach mit sich einzubringen. Ne? Also du gehst das erstmal auf ein Konzert und kannst theoretisch beim nächsten Konzert schon was mitmachen, also was helfen. Wie gesagt, es muss ja nicht mal musikalisch sein.
Also es gibt ja vor allem ja auch einfach, was ja Punk bietet im Gegensatz zu den meisten anderen Subkulturen, ist, dass du ja auch einfach wirklich du hast halt Konzertlocations, du hast halt Rahmenbedingungen, du hast eine Infrastruktur, wo du eben auch einfach nicht einfach so als reiner Konsument bist, sondern da fließt halt so viel zusammen. Also ich war halt beispielsweise so in den 90ern auch so ein bisschen Hip-Hop-mäßig unterwegs und damals gab es so diese Hip-Hop-Jams, die noch so ganz konspirativ im kleinen Kreise stattgefunden haben vor vielleicht 200 Leuten oder so. Und dann waren dort im Endeffekt so Graffiti-Sprayer, die halt ihre Blackbooks darum gezeigt haben. Im Vorraum waren Breakdancer unterwegs, haben da halt so rumgetanzt. Auf der Band standen dann halt die ganzen Acts und dort wurde gefreestylt und da wurde irgendwie alles so mit einbezogen. So, und das hat man heutzutage bei sehr wenig Jugendkulturen, sage ich mal, so ausgeprägt, wie es beim Punk ist. Und wenn man beispielsweise auf ein Konzert geht, dann hast du, oder auch Festivals, da hast du ja auch oft halt Infostände und so von verschiedenen Initiativen und da kommt man einfach ganz anders in den Austausch.
Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Also ist ein guter Ansatz oder eine gute Richtung, um sich Punk zu nähern, glaube ich. Und könnten wir wahrscheinlich jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, warum das vielleicht auch ein Stück gefährdet ist, dass dieses Mitmachen durch Kommerzialisierung dieser gesamten Subkultur natürlich auch wegzubrechen droht oder dass Leuten, die da einsteigen, womöglich auch ein, ich will nicht sagen falsches Bild, weil wer definiert schon, was falsch und was richtig ist, ich auf jeden Fall nicht, aber ein Bild vermittelt wird, dass es von oben herab doch wieder organisiert wird durch große Booking-Agenturen und so weiter und so fort. Aber deswegen haben wir uns ja heute Abend hier nicht getroffen, sondern wir haben uns ja getroffen, weil ihr ein Album rausgebracht habt oder rausbringen werdet, vielmehr am 19.02. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn wann, wenn nicht irgendwann, heißt das gute Stück. Und am Freitag kommt es raus, es ist euer Debütalbum. Und zuallererst muss ich erstmal fragen, warum ist es denn jetzt ein halbes Jahr verspätet? Ja, okay, es ist Corona, aber vor einem halben Jahr war auch Corona und wahrscheinlich ist auch in einem halben Jahr noch Corona. Deswegen, woran liegt es genau?
Ja, also das erste Mal ins Studio gegangen sind wir im August, glaube ich, 2019. Und da war irgendwie so der tollkühne Plan, wir machen 3 Wochenenden Studio. August, September und Oktober hatten wir, glaube ich, so eingeplant. Oder November, Oktober, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann dachten wir, okay, 3-mal Studio, dann ein bisschen alles fertig basteln und so. Und dann kann das Mitte 2020 spätestens da sein. Und dann kam als erstes ein altes Problem bei uns wieder, dass nämlich öfter mal wir mit irgendwelchen Krankheiten und Wehwehchen zu kämpfen haben und wir mussten den 2. Studiotermin, glaube ich, schon absagen und verschieben und nochmal verschieben. Dann kamen auch bei mir noch familiäre Gründe dazu, dass ich auch nochmal verschieben musste und dann war schon Corona, ne? Und dann war der Plan von 2020 irgendwann komplett erledigt. Und dann waren wir in der ersten Pause, Corona-Pause kann man ja fast sagen, dann wieder im Studio und haben es fertiggestellt und dann, ja, letztendlich ist es 2021 geworden.
Ja, genau, das Problem ist ja aber auch bei so einem Studiotermin, dadurch, dass ja mehrere Leute involviert sind, ist es ja auch nicht so, wenn man verhindert ist, geht man halt nächstes Wochenende ins Studio, sondern man macht ja auch im Endeffekt Monate im Voraus diese Termine, um eben wirklich einen Termin zu finden, wo dann eben alle Zeit haben dafür, eben die Luft, die es dafür braucht. So, und genau, deswegen hat sich das so lange hingezogen. Und im Endeffekt die Entscheidung, das Album jetzt rauszubringen, obwohl ja quasi immer noch Corona ist, war einfach im Endeffekt, man kann ja heute überhaupt nicht absehen, wann tatsächlich ein guter Zeitpunkt dafür wäre und wann eben auch die Möglichkeit ist, theoretisch überhaupt wieder Konzerte zu spielen, weil viele Bands haben ja im Hinterkopf so, sie wollen halt gerne das Album so rausbringen, dass sie dazu auch eine Tour machen können. Nur da muss man ja auch mal realistisch sehen, wiederum eine Tour braucht auch wiederum einige Monate an Vorlaufzeit und das heißt, selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, alles klar, wir warten bis April mit dem Album, da sind wir auf der sicheren Seite. Erstens ist es halt noch nicht sicher und zweitens hat man dadurch eben immer noch nicht diese Tour zusammen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, dann bringen wir es jetzt eben raus. Und im Endeffekt will man ja auch einfach als Band, dass es dann eben draußen ist.
Ja, der letzte Punkt, der kommt mir vertraut vor. Das haben jetzt schon so ein paar Bands in der Vergangenheit auch erzählt, einfach weil ja seitdem es diesen Podcast gibt, ist Corona. Deswegen ist es irgendwie, sind das alles so Corona-Alben. Aber das war auch immer so ein entscheidender Punkt. Wir wissen eh nicht, wann es vorbei ist. Jetzt ist es fertig, jetzt liegt es auch hier. Und dann will man es auch nicht so Ewigkeiten noch rumliegen haben. War bei euch dann sicherlich genauso.
Genau. Also wie gesagt, wir waren eh schon eigentlich später als geplant. Und dann, wie gesagt, die ersten Aufnahmen waren über ein Jahr alt. Und da hatten wir schon Angst, auch nicht, dass wir das jetzt nochmal anhören und eigentlich nochmal machen wollen. Wer weiß, ja, wie es gewesen wäre, wenn wir das jetzt noch ein bisschen rumgeliehen hätten. Man kennt das ja, ne? Und dann hört man immer wieder rein und denkt, ach, jetzt haben wir ja noch Zeit, lass uns doch noch mal dran arbeiten. Ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen.
Wobei man ja auch ehrlich sagen muss, dass wir ja eine Band sind, die bisher relativ wenig live spielen. Und insofern ist es für uns auch ich sag mal, der Leidensdruck wegen der entgangenen Konzerte auch entsprechend niedriger als bei Bands, die normalerweise eben jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende auf der Bühne stehen. Weil bei uns ändert sich eben sowieso nicht so viel. Und ich sag mal so, bei einer Band in unserer Größenordnung ist es ja auch nicht so, dass wir nur dadurch, dass wir ein Album haben, dann plötzlich so eine 2-Wochen-Tour als Headliner machen können. So, und insofern war eben auch dieser Konzertaspekt bei uns, glaube ich, eher zweitrangig.
Ja, nachvollziehbar. Klaas hat gerade was angesprochen, da würde ich gerne nochmal einhaken. Dadurch, dass ihr ja jetzt so viel Zeit hattet, also erstmal diesen Ansatz von wegen, dann kann man natürlich ein Album auch tot produzieren oder Lieder tot produzieren, kann ich, glaube ich, voll gut verstehen irgendwie. Aber wie viel hat sich denn an dem generellen Album überhaupt noch geändert, dadurch, dass ihr so viel Zeit hattet? Ich meine, letzten Endes ist es ja dann beinahe ein Jahr, das ihr oben drauf bekommen habt. Das bietet ja durchaus auch die Möglichkeit, neue Songs zu schreiben, wenn es natürlich auch sehr schwierig war, die dann im Proberaum gemeinsam zu erarbeiten. Aber die Möglichkeit tendenziell bestand ja erstmal.
Nee, also tatsächlich hat sich nicht viel geändert, sag ich mal, von dem Plan, den wir vor dem ersten Studio-Wochenende hatten, bis zum finalen Produkt, sag ich mal. Ich glaube, ein Song ist tatsächlich komplett noch nach dem ersten Studio-Wochenende entstanden, der erste auch vom Album. Aber das war ja auch noch Ende 2019, also ja, also das war jetzt nicht in der langen Wartezeit, sondern das war noch ziemlich am Anfang. Und alles andere hat sich nicht groß geändert. Also nicht mehr, als es sich sonst, glaube ich, geändert hätte. Über den Titel haben wir länger hin und her gedacht, aber auch der stand ziemlich schnell dann doch. Auch das Design war recht schnell fertig besprochen. Also es hat sich eigentlich nicht viel geändert, muss man sagen. Das war jetzt nicht, dass wir da in der Wartezeit noch gesagt haben, jetzt verwerfen wir noch irgendwas oder es sind noch neue Songs gekommen. Also die Songs standen, ne? Das ist ja auch immer beim ersten Album sowieso, da hat man ja sowieso alle Songs, die man in den letzten Jahren so angesammelt hat, erstmal fertig quasi. Es war wirklich, wie gesagt, nur einer, der mir beim ersten Studiowochenende quasi der Text noch eingefallen ist und dann noch schnell hier, ich habe noch einen, lass uns den mal bis zum nächsten Mal noch fertig machen. Genau, also viel war das gar nicht.
Es liegt unter anderem, glaube ich, auch an unserer Vorgehensweise, wie wir aufgenommen haben. Und zwar haben wir halt gesagt, wir nehmen uns bei jedem dieser 3 Studio-Wochenenden halt immer nur ganz bestimmte Songs vor. Also machen halt quasi in jeder Session 4 oder 5 Songs und machen die dann halt auch fertig. Und insofern hatten wir dann nach der ersten Session den ersten Schwung an Liedern fertig und der wurde einfach nicht mehr angefasst, beziehungsweise er wurde nochmal angefasst. Wir hatten das bei einigen Liedern, da wurde dann nochmal der Gesang neu gemacht, weil uns noch so Dinge aufgefallen sind. Aber im Großen und Ganzen, die Musik selber wurde dann eben nicht mehr angefasst. Und dann hieß es auch nicht, ah, hier, lass uns doch bei dem Lied von der letzten Session, lass uns da nochmal eine neue Gitarrenspur oder so drüber legen. Das haben wir halt eben nicht mehr gemacht.
Wobei das mit dem Gesang auch, also das war auch schon beim ersten Wochenende eigentlich klar, das ist, glaube ich, nicht final. Da waren wir uns schon unsicher. Auch das war jetzt nicht nochmal rumdoktoren. Also das war eher, ja, ich glaube, da müssen wir nächstes Mal nochmal ran. So, das hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Also im Nachhinein, ich finde das gerade so selber ein bisschen erstaunlich, weil du gefragt hast, dass wir tatsächlich eigentlich trotz der langen Zeit nicht nochmal irgendwas ändern wollten jetzt.
Würdet ihr, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, oder werdet ihr, ist vielleicht auch die richtigere Herangehensweise, auch so mit diesen Lehren, die ihr aus diesem Album gezogen habt, das ja beim nächsten Mal anders machen? Oder sagt ihr dann, weil ihr habt es ja gerade auch so ein bisschen angesprochen, so sessionmäßig ganze Lieder fertig machen oder vielleicht auch bei einem möglichen zweiten Album die ganze Sache dann ein bisschen anders angehen, sagen, okay, nee, wir spielen an einem Wochenende, spielen wir die Gitarren ein und am anderen Wochenende machen wir nur Gesang, um es vielleicht auch ein bisschen davon loszulösen, dass immer alle Zeit haben müssen? Oder sagt ihr, nee, nee, das machen wir auf keinen Fall, denn Studioerlebnis heißt auch immer, alle gemeinsam müssen da sein, sollen da sein, sollen da an diesem Prozess teilhaben?
Also grundsätzlich ist es natürlich charmant, wenn alle an diesem Prozess teilgehabt haben. Und das war diesmal halt auch ein bisschen schade während der Corona-Zeit, weil das Studio, wo wir aufgenommen haben, das war in der Nähe von Soltau, also auch so mitten auf dem Dorf gelegen. Und da hatten wir auch die Möglichkeit, dort zu übernachten. Und das war dann eben tatsächlich auch so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, eben so ein bisschen Tour-Feeling oder wie auf Klassenreise, wie Benz das immer so schön formulieren. Und man hatte einfach so einfach ein nettes Wochenende immer zusammen. Wo man dann halt im Endeffekt tagsüber Musik gemacht hat und die Platte eingespielt hat. Also das hatten wir bei unserer ersten EP so gehandhabt, weil wir die ja auch in dem gleichen Studio aufgenommen haben. Im Endeffekt ist es aber auch ein bisschen mit dieser Vorgehensweise einerseits so, wie das dann im Endeffekt die Person, die es mit uns aufnimmt, eben empfiehlt. Und man kommt ja auch oft so an so seine eigenen Grenzen. Also beispielsweise, man kann sich ja nicht hinsetzen und 8 Stunden lang Gitarren einspielen, dann ist man halt einfach irgendwann durch im Kopf und das Ergebnis wird nicht mehr so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Das heißt, man muss das schon alleine deswegen so ein bisschen dosieren und aufteilen, die unterschiedlichen Parts, damit eben im Endeffekt jeder auch seine Leistung abrufen kann.
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich würde es jederzeit wieder so machen. Also auch in der nächsten Pandemie, die hoffentlich nicht kommt, immer lieber alle zusammen ins Studio. Wir mussten es halt bei den zweiten und dritten Sessions tatsächlich auch so machen, dass wir uns nochmal aufteilen mussten, weil wir dann auch nicht zu viert im Studio sein wollten. Plus Produzent 5. Da haben wir uns dann nochmal in Zweiergruppen aufgeteilt, teilweise, nachdem dann zumindest die ersten Schlagzeugspuren, die haben wir dann zusammen aufgenommen. Ne? Also da haben wir alle zusammen gespielt und der Schlagzeuger wurde aufgenommen und das haben wir zusammen gemacht und dann haben wir die nächsten Sessions dann aber lieber zu zweit gemacht. Und das fand ich schon langweiliger, muss ich sagen. Also das ist einfach ein anderes Gefühl.
Man muss ja auch sagen, wir gehören ja nicht unbedingt zu den Bands, die, wie soll ich sagen, spielerisch einen sehr hohen Anspruch an sich selber haben und dann auch immer wirklich da hinterher sind, noch so das Letzte rauszukitzeln. Weil ich sag mal so, wir sind ja nun nicht gerade die Profi-Punk-Rock-Musiker und insofern ist es sicherlich nicht vergleichbar mit anderen Bands, die einen, ja, also die technisch fortgeschrittener sind an ihren Instrumenten und die eben auch schon lange im Geschäft sind und die entsprechend dann eben auch eine ganz genaue Vorstellung haben, wie das Album klingen muss und wie
Ja.
das irgendwas anders, dann muss man da so lange dran schleifen, bis es so klingt, wie man sich das vorstellt und so. Das ist bei uns ja einfach nicht der Fall und insofern haben wir da auch so ein bisschen anderes Anspruchsdenken, was einfach so, wenn es darum geht, das vermeintlich Optimale auf den Ausnahmen herauszuholen.
Ja.
Ich muss da irgendwie jetzt gerade ein bisschen so drüber lachen. Das klingt, ja, wir haben nicht so den Anspruch. Deswegen muss der Spaß im Vordergrund stehen. Das,
ja.
nee, ist ja auch alles gut. Ist ja auch sympathisch, finde ich gut.
Nein, also ich sag mal so, wir wollen natürlich im Endeffekt haben wir den Anspruch, mit dem Endergebnis zufrieden zu sein. Aber wir wissen auch durchaus, wo unsere Limits sind und haben auch entsprechend, ich sag mal, andere ideale Vorstellungen. Am Ende muss der Song einfach gut klingen und muss einfach das rüberbringen, wofür wir stehen. Und wenn wir halt irgendwo sehen, ah, da ist aber irgendwo irgendein Gitarrenton ein bisschen schief oder irgendwo der Schlagzeugtakt mal kurz neben der Spur, dann ist es nicht so, dass wir da jetzt eben zwangsläufig sagen, oh, das müssen wir jetzt so lange einspielen, bis es perfekt ist, sondern da gucken wir dann im Zweifelsfall gerne mal etwas großzügiger drüber hinweg.
Da darf es dann einfach real sein in dem Moment.
Jo.
Gut, lasst uns mal auf euer erstes Musikmitbringsel blicken, bevor wir dann ein bisschen genauer auf eure Trackliste schauen. Ihr habt als allererstes, also ihr habt mir natürlich auch 4 Lieder geschrieben, und als allererstes habt ihr ein Lied von Pesco ausgesucht, und zwar die Realität ist schuld, dass ich so bin. Was ich persönlich übrigens für einen der besten Opener überhaupt halte.
Dito.
Aber warum habt ihr es ausgesucht?
Also erstmal Pesco bedeutet für uns als Band einiges, weil es einerseits ist es echt eine Band, die wir so alle als gemeinsamen Nenner haben. Also wir haben alle relativ unterschiedliche Musikgeschmäcker, natürlich, also nicht natürlich, aber so im Rahmen Rockmusik, aber einer hört mehr Metal, einer hört mehr Hardcore, einer ist ein reiner Punker und einer hört alles sozusagen. Und Pesco ist einfach das, was wir irgendwie alle geil finden. Dann kam es wirklich, dass Pesco, unser zweites Konzert damals war im Vorprogramm von Pesco, was ich immer noch irgendwie ziemlich unglaublich finde. Aber Bernd kennt die von früher und hat einfach mal angefragt. Und Alex hat irgendwie, ohne dass wir irgendeine Aufnahme hatten, gesagt, ja, macht mit, spielt gerne. Und
Danke,
das fand ich so
Alex.
geil. Ja. Und das, also, das spricht auch für diese Band, ne? Einfach mega sympathisch. Und also, ja, und dieses Lied speziell war dann auch eins tatsächlich der ersten, die wir zusammen gedaddelt haben und gecovert haben und auch auf den ersten Konzerten immer gespielt haben. Außer auf dem Konzert mit Pesco natürlich.
Wobei das natürlich irgendwie auch cool gewesen
Hätte
wäre.
was gehabt, ne?
Ja,
Nehmen wir euch mal
schon.
den Song weg.
Ich glaube, wir hatten es damals beim Soundcheck angespielt.
Ja, haben wir das? Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, dazu vielleicht auch noch mal. Ich kam ja ein Tick später zur Band. Also die anderen drei haben ja schon rummusiziert und die haben mich dann irgendwann zur Probe eingeladen und das war in so einem komischen, ja, so ein, wie soll ich sagen, so ein Proberaumverlies. Das war, glaube ich, früher mal ein Weinkeller, da kam man rein, da war ein Labyrinth aus Proberäumen, die dann alle komplett ausgestattet waren und die dann immer so abendweise vermietet wurden. Und dann kam ich da halt irgendwie rein und dann der Sound in dem Raum war grottenschlecht, das Equipment, was da stand, war Schrott oder wir wussten zumindest nicht, wie man es gut einstellt. So, und dann hieß es im Endeffekt, ja, alles klar, lass uns mal zwei Songs spielen, zwei Cover-Songs. Die wurden mir im Vorwege halt mitgeteilt, dass ich mir den ein bisschen eingeübt habe. Das eine war, wie gesagt, der Pesco-Song. Das andere war, glaube ich, irgendwas von Frau Potz. Und dann haben wir losgelegt und es klang einfach grausam. Also so von der Musik her total chaotisch, durcheinander, völlig untight. Der Raumklang selber hat einen völlig fertig gemacht und es war wirklich Folter für die Ohren. Aber es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich komme wieder. Und ja, daraus ist das heute entstanden.
Dann vielen Dank natürlich an diesen Raum und seinen wunderbar schlechten Klang. Ja, dann hören wir rein. Ich glaube, dass dieses Lied wahrscheinlich jedem geläufig ist, der diesen Podcast hört. Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit. Die Realität ist schuld, dass ich so bin, von Pesco erschienen auf Diene der Party schon 2014. Als ich das heute gelesen habe, habe ich mich wieder alt gefühlt. Rookie Records war das Label damals und so klingt es.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, dann blicken wir doch mal ein bisschen auf euer Debütalbum. Ihr habt insgesamt 13 Songs zu Platte gebracht und die in erstmal sehr, sehr unterschiedlich langer Ausprägung. Das ist das allererste, was mir aufgefallen ist, als ich das Album gehört habe. Und da dachte ich mir, meine Güte, das ist schon eher ungewöhnlich, so von 41 Sekunden bis 4 Minuten 17. Hat das einen ganz konkreten Grund, warum das so ist, oder hat sich das einfach eher zufällig ergeben?
Das hat sich zufällig ergeben, tatsächlich. Also, das spielt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses rein, dass wir eben schon sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker haben. Auch, wie gesagt, von Punkrock über Hardcore und Metal. Und auch alle Abarten von Punk, von schnellem, kurzen Liedern bis zu Emo, tragenden Längen. Und das, glaube ich, einfach bei uns reinspielt. Also nicht bewusst, sondern einfach, wir schreiben Lieder und manchmal entscheiden wir uns für langsamere Lieder mit langem Text und hier nochmal, doch nochmal ein Solo rein. Und manchmal sagen wir, ey, das ist jetzt in einer halben Minute eigentlich erzählt und auch fertig. Da muss nicht mehr. Also es ist nicht geplant. Das kommt so.
Wobei gerade dieser, ich glaube, dieser 45-Sekunden-Song Karate, wir hatten ja vorher schon auf unserer Split 7-Inch mit den Berliner Kollegen von Moloch, hatten wir bereits einen Song, der war, ich glaube, irgendwas 36 oder 40 Sekunden lang oder so, auch in dem Dreh. Und der ist eigentlich damals tatsächlich so spontan entstanden. Da hatte ich irgendwie so einen Riff mit im Kopf und dann sind zwei aus der Band rauchen gegangen und Klaas und ich sind im Proberaum geblieben und ich habe ihm quasi das Riff vorgespielt und dann haben wir da ein bisschen drauf rumprobiert und Klaas meinte noch, oh, habe ich noch einen, so einen kurzen Text, mal gucken, ob der da drüber passt. Und dann kamen die beiden anderen vom Rauchen wieder und dann hieß es, wir haben gerade einen Song fertig gemacht. Und dann dachten die zuerst, wir verarschen die, und dann haben wir den aber kurz angespielt und dann stand der quasi musikalisch. Und dann hat der Text dazu gepasst und dachten wir, super. Und das hat einfach so, glaube ich, so viel Spaß gemacht und hat uns so ein bisschen auch so auf diesen Trip gebracht, dass es auch ganz cool sein kann, so einen 40-Sekunden-Song einfach mal kurz schnörkellos runterzurotzen. Und ich glaube, also ich glaube, das war nicht der letzte Song in dieser Kürze, den wir gemacht haben.
Nee, ich glaube
Ja, geht mal einmal rauchen, zack, muss man irgendwie hier eine Schlagzeugspur dazu einspielen,
Ja.
obwohl man überhaupt nicht weiß, was einem bevorsteht. Großartig, gefällt mir. Wie gesagt, lasst uns so ein bisschen aufs Album gucken, auch vielleicht auf die Inhalte und ja, was euch so beim Schreiben bewegt hat. Ihr habt vorhin den Opening-Track angesprochen und ich habe den Titel gelesen und dachte mir, die Leute da in Hamburg, ey, was wollen die von mir? Und er heißt RAL 8019 und ich habe das dann gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht weiß es Google. Und wenn man das googelt, kommt so als erster Treffer oder als so geht so eine Seite schon ein bisschen auf, wo man ein bisschen was lesen kann. Und da steht, eine besondere Mischung aus Farbtönen stellt der RAL-Ton Nummer 8019 dar. Diese elegante Farbe nennt sich Graubraun. Ich finde es wunderschön, dass Graubraun als elegante Farbe bezeichnet wird. So habe ich es noch nie
Ja.
gesehen. Aber ich vermute, dass es tatsächlich der Grund ist, warum der Song so heißt.
Total richtig. Also der Arbeitstitel war immer Graubraun, weil es geht halt um die Grauzone, die bekannte, die ja sehr schnell überfließt, auch ins Braune. Und der Arbeitstitel war immer Graubraun. Und ich fand es aber irgendwie zu langweilig und so auf die Nase, den jetzt Graubraun zu nennen. Weil ich, ja, ich mag manchmal auch ein bisschen Titel, die, wo man zumindest einmal um die Ecke muss. Und mein erster Gedanke war eigentlich, irgendwie so ein Hexadezimalwert rauszusuchen. Aber das fand ich dann auch wieder zu nerdig. Und dann dachte ich, ja, es gibt doch diese Farbpaletten und so, dass man es nämlich auch genauso wie du schnell dann rauskriegen kann, dass man einmal googelt und dann weiß man, ah, graubraun, cool. Das war irgendwie so der Gedanke. Also insofern ich habe auch graubraun Farbpalette gegoogelt und dann andersrum quasi und den Namen rausgesucht. Und so ist es dann entstanden.
Ja, ich finde das tatsächlich eigentlich auch total sympathisch. Ich mag das auch, wenn so Bandtitel oder nicht Bandtitel, sondern Titel auf Alben ja manchmal so ein bisschen so eine vertrackte Geschichte sind und man dann so denkt, manchmal erschließt sich's ja dann so ein Stück weit aus dem Kontext, manchmal auch nicht, aber ich finde das eigentlich auch ganz cool. Da hat man immer so ein bisschen was zu tun, springt es eigentlich gleich an.
Es muss ja nicht immer gleich in Richtung Turbostart gehen, die ja mit so sehr skurrilen Songtiteln
Ich
um
wollte
die
es jetzt
Ecke
nicht
kommen,
sagen, aber.
wo man überlegt, hat da jemand jetzt irgendwie ein paar Kniffelsteine ausgekotzt und die haben dann dieses Wort ergeben, aber also hat gewissermaßen auch seinen Charme, aber ist wie gesagt schon von Turbostart besetzt und deswegen dann bei uns doch etwas direkter.
Ja, das haben sie wahrscheinlich so insgeheim patentiert, ne? Das darf niemand anders jetzt mehr machen. Ich muss irgendwie auch gerade an T.S. Uhlmann denken, der mal hier so geografische Koordinaten als Songtitel verwendet hat. Ich
Ja,
glaube.
aber genau, aber das finde ich zum Beispiel, also das fand ich ganz cool, weil das ist eigentlich dasselbe Prinzip, ne? Also das ist ein Song über seinen Heimatort und er hätte ihn jetzt einfach nach seinem Heimatort benennen können. Er hat aber eben eine Ecke weitergedacht quasi und die Koordinaten genommen. Das finde ich nämlich dann ganz cool. Also du kannst es rauskriegen. Du musst jetzt nicht riesig drüber nachdenken. Ne? Und bei Turbostart, ich glaube ich immer, das sind irgendwelche Insider-Witze, was auch was hat, aber ich finde immer, es muss dann schon noch irgendwie rausfindbar sein, die
Wie
Verknüpfung.
sind denn eigentlich die Koordinaten von Eppendorf?
Ja, hätte man auch
Chance
nehmen können.
verpasst. Egal,
Ja.
zu spät.
nächstes Album.
Genau.
Aber weil wir Eppendorf schon angesprochen haben, oder du es gerade angesprochen hast, Bernd, und es ja auch der Song war, den ich vorhin angespielt habe, lasst uns einfach mal über diesen Song sprechen, denn er hat, also es geht ja inhaltlich um diese ganze Flüchtlingsthematik, beziehungsweise vor allem auch darum, Flüchtlinge unterzubringen, aber doch bitte nicht in der eigenen Nachbarschaft. Das ist jetzt gefühlt nicht mehr das weltaktuellste Thema, oder das weltaktuellste Thema ist es sogar sicherlich, aber nicht mehr so das alleraktuellste Thema für Deutschland. Ich glaube, das ist ein bisschen wieder aus dem kollektiven Bewusstsein auch verschwunden, aber das ändert ja nichts daran, dass das trotzdem damals da war. Und als ich diesen Song gehört habe, und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, habe ich das irgendwie, ich konnte es voll gut nachvollziehen, dass ihr, oder was ihr da besingt und was ihr da zur Platte oder auf die Platte gebracht habt, weil damals so viele Menschen gesagt haben, ja, aufnehmen, und dann in jedem Kleckerdorf es den Leuten doch nicht recht war irgendwie. Wie kam es, dass ihr euch jetzt doch einige Zeit, nachdem das alles so ein tagesaktuelles Geschehen war, dazu entschieden habt, das nochmal zu vertonen?
Also dazu muss ich auch nochmal sagen, das ist halt jetzt auch so ein Ding immer beim ersten Album. Wie gesagt, das sind ja Songs, die sich über Jahre angesammelt haben. Ne? Also wenn man später Alben schreibt, dann schreibst du im Zweifelsfall in einem Monat 13 Songs fertig oder so. Und dann sind die auch aktuell. Ne? Bei so einem ersten Album ist es ja meistens so, jedenfalls gehe ich davon aus, und bei uns ist es jetzt so, das sind eben Sachen, die sich in den letzten 5, 6 Jahren angesammelt haben. Und insofern ist der Text natürlich auch schon älter. Fertiggestellt mit Musik haben wir ihn tatsächlich als einen der letzten, glaube ich, eher. Also das kann ich jetzt gar nicht sagen, 2 Jahre oder so. Und wir haben auch tatsächlich diskutiert. Es kommt ja auch drin, Herr Scholz, also damals noch als Bürgermeister von Hamburg drin vor. Und Bernd hat, glaube ich, gesagt, ist das ja eigentlich nicht mehr aktuell. Verstehen die das? Haben wir noch kurz überlegt, sollen wir ihn jetzt Eppendorf 2015 nennen oder so. Es ist letztendlich ja ein Thema, was dominant war. Mir ging es jetzt darum, eben auch mal so einen Nebenaspekt anzusprechen dieser ganzen großen Geschichte, die ja eigentlich immer aktuell ist natürlich und auch aktuell bleiben wird. Eben nicht nur Refugees Welcome natürlich oder die sind jetzt absolut dagegen, wo wir auch schon einen Song hatten, zum Beispiel auf der ersten EP, sondern eben genau dieses Thema der Leute, die eigentlich sagen, ja, finden wir schon gut, sollen reinkommen und dann aber, ich glaube, letztendlich hat jeder sein Eppendorf. Ne? Also ich weiß nicht, wo du jetzt genau bist und wo wohnst du, Felix?
Ich wohne gerade in Magdeburg, aber ich wohne zu kurz in Magdeburg, um zu beurteilen, wie es hier war, okay. Aber da, wo ich vorher gewohnt habe, war es nicht anders, von daher.
Ja, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, überall sein Eppendorf und Eppendorf ist jetzt auch, ich glaube, ich hätte noch 3, 4, 5 andere Hamburger Stadtteile auch wählen können als Namen. Ja, also ich finde, letztendlich hat das ja keine zeitliche Begrenzung, so ein Thema. Ne? Es geht ja eher so, die Aussage ist ja eher so, wie denken denn solche Menschen, die eigentlich meinen, das ist ja ganz toll, wie wir da helfen und muss ja auch was gemacht werden. Aber bitte nicht hier, bitte nicht vor meiner Nase oder neben meiner Haustür.
Ja. Und dass sie vor allem auch einfach so kein Widerspruch erkennen zwischen ihren Worten und ihrem Handeln. Das finde ich ja immer das Spannende dabei, dass das ja dann anscheinend ja irgendwie auch gar nicht reflektiert wird.
Ich kann das schon gut nachvollziehen. Also das ist halt auch immer leicht. Also, man kann das in gewisser Weise auch ja ein Stück weit auf die aktuelle Situation münzen. Ne? Das ist, alle wollen, dass es zu Ende geht, aber niemand möchte auf irgendwelche Freiheiten verzichten oder irgendwelche Einschränkungen hinnehmen. Also, und ich glaube auch, dass das gar kein so super deutsches Problem ist, zu dem es manchmal gemacht wird. Ich glaube, das ist so ein Stück weit einfach menschliche Natur. Ist das was euch auch in eurem Alltag irgendwie regelmäßig begegnet? Weil dieser Grundtenor von wegen, oh ja, bitte Dinge ändern, aber bloß nicht ich alleine, findet sich ja eigentlich auch in einem anderen Lied von euch noch wieder. Also zumindest habe ich es so gelesen. Brot und Böller ist ja auch, schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Bitte irgendwie schon also, hohe Maßstäbe, aber nicht bloß nicht bei mir.
Ja. Und auch Kaisari Kenneth kannst du genauso, ne? Also das sitzt, ich
Ja,
erkenne,
stimmt.
dass irgendwie alles blöd läuft, aber ich habe jetzt echt gerade keine Zeit und Lust, hier noch auch noch auf die Straße zu gehen dafür. Also das macht ihr schon. Klar, da gibt es mehrere Songs, das war auch so ein bisschen bewusst, deswegen haben wir auch eine Zeile aus Kaisari Kenneth letztendlich als Titel fürs Album genommen, weil ich fand das schon so ein durchziehendes Thema. Dass es eben viel um Sachen geht von Leuten, die eigentlich eine gute Einstellung haben, aber manchmal eben dann doch der Gemütlichkeit ihren, ja, also lieber der Gemütlichkeit huldigen als dann den Idealen vielleicht. Und letztendlich will ich mich da teilweise immer auch gar nicht rausnehmen. Also letztendlich ne, könnten wir alle wahrscheinlich mehr machen. Und ich glaube, jeder findet da vielleicht in irgendwas auch was, wo er sich so ein bisschen wiedererkennt. Ich finde das halt spannender, teilweise solche Songs zu schreiben, auch die sich selber oder zumindest Leute aus dem eigenen Umfeld auch so ein bisschen hinterfragen, als jetzt immer nur, obwohl das natürlich auch nie genug geben kann, Songs gegen Nazis und gegen das System an sich oder weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen spannender, auch mal im engeren Kreis die Ziele zu suchen.
Dem kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Also es ist ja auch einfach so ein generelles Problem, denke ich, in unserer heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft, dass sich ja im Endeffekt ja jeder sein Weltbild so ein bisschen zusammenbaut, wie es ihm einfach gerade passt. Und man sieht das in einer ganz ausgeprägten Form da jetzt gerade aus so dieser ganzen Corona-Leugner- und Corona-Verharmloser-Szene, wie halt im Endeffekt es sich aus verschiedenen Mosaiksteinchen einfach da ein völlig krudes Gesamtbild zusammengebaut wird im Endeffekt, so dass es halt einfach so für einen selber einfach so passt. Und das ist ja auch gerade das Problem jetzt übertragen auf wieder diese Eppendorf-Song-Problematik oder so, dass dann die Leute eben einerseits sagen, hey, hier, ich tue doch einfach schon was, so, und sich dort aber im Endeffekt eben so die Rosinen rausgepickt haben, die für sie einfach am wenigsten Schmerzen bereiten, so, ja, im Endeffekt man sich dadurch eben auch so ein Stück weit der Verantwortung entzieht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch im Bekanntenkreis immer wichtig, darauf zumindest hinzuweisen, wenn solche Situationen in Gesprächen oder so auftauchen, dass man dann halt, also das geht jetzt ja nicht darum, so die Meinung des anderen nicht zu akzeptieren, so, weil im Endeffekt hat ja jeder oder soll ja jeder selber gucken, wie er sich engagiert, ob er sich engagiert und auf welche Art und Weise, ob man einfach so ein bisschen Geld an eine wohltätige Organisation spendet und damit ein ruhiges Gewissen hat oder ob man sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich die Ärmel hochkrempelt und sich zum Beispiel für Obdachlose engagiert, und das kann man halt niemandem vorschreiben, aber im Endeffekt glaube ich, ist es auch einfach wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur Geld spenden würde, dass das eben nur ein kleiner Teil ist und dass im Endeffekt ich deswegen jetzt kein besserer Mensch bin als andere.
Ja, also diese Geldspenden allein ist halt nicht genug, diesen Ansatz, den kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, es tut mir leid, ich habe einfach halt mit Familie, Job und so weiter nicht auch noch die Power mehr zu machen. Was ich bei diesem Eppendorf-Song einfach noch so im Hinterkopf habe, ist, dass coole Leute, die dann aber sagen, ich möchte hier nicht, dass ein Flüchtlingsheim steht, weil ganz oft dann eben doch rassistische Stereotype reproduzieren, von wegen, aber die Kinder und aber die Schule und die Oma und dann klauen die und, oder die sagen vielleicht nicht, die
Naja,
klauen die,
klar.
aber das ist so der Subtext, der dann da drin schwingt. Und damit denke ich mir, du magst sonst die coolste Person auf dieser Welt sein, aber das, was du gerade erzählst, ist eigentlich totaler Bullshit. Und wenn man dir das jetzt auch mal so richtig vorhält, also wenn man dir da mal den Spiegel mit ein bisschen Versatz vorhält, dann weißt du das auch. Aber warum denkst du jetzt gerade? Und ich glaube, das ist auch wichtig, und das ist ja was, was ihr auch so ein bisschen angesprochen habt, das zu tun, weil wir eben so sozialisiert wurden und das sich ja nicht von heute auf morgen alleine ändern wird, wenn wir das nicht aktiv tun. Und das finde ich ist echt scheiße, weil im eigenen Umfeld so solche Dinge festzustellen oder auch auch anzugehen, ist halt viel schwieriger, ne, als auf irgendeine Demo zu laufen. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, man bewegt sich so in seiner eigenen Blase und man baut sich ja nicht nur so sein Weltbild, sondern man baut sich ja auch so sein soziales Umfeld, in dem man sich wohl und in dem man sich auch bestärkt fühlt. Und wenn man dann da merkt, dass da irgendwas so gar nicht passt, eigentlich ist es schon eher unangenehm.
Ja.
Na gut. Ihr habt noch ein Lied mitgebracht, logischerweise. Und da hast, Klaas, du mir geschrieben, hast mir eine E-Mail geschrieben und hast so sinngemäß gefragt, ja, hier gibt es so Genre-Einschränkungen. Und in dem Moment hast du dann festgestellt, dass Yoshi sich Heaven Shall Burn gewünscht hat und dass man hier keine Angst haben muss, dass es zu hart sein könnte.
Das war echt, ich hab nebenbei den Podcast gehört und schrieb so die Mail, also nach dem Motto, muss es jetzt eigentlich Punkrock sein, weil der Podcast heißt Papala Punk und ich hatte, noch nichts vorher gehört und hörte aber nebenbei und schrieb die Mail, muss es eigentlich jetzt Punkrock sein oder kann das auch irgendwie Hardcore sein? Und ich drückte auf Absenden und echt 2 Minuten später hat Yoshi sich Heaven Shall Burn gewünscht und ja, du hast die nächste Mail bekommen. Ich habe gerade gehört, okay, alles gut.
Ja, ich habe gesagt, du darfst dir quasi alles wünschen, was ich beinahe gerecht hätte, aber das lassen wir jetzt einfach weg.
Ja.
Nein, ich freue mich über jede Hardcore-Band, die hier gespielt wird, weil ich, glaube ich, viele Jahre lang viel mehr Hardcore als Punk gehört habe. Aber du hast dir was gewünscht und was mitgebracht, was ich nicht kannte. Und das fand ich großartig. Oder finde ich nach wie vor großartig.
Ja, das ist, glaube ich, nicht schwer, dass du es noch nicht kanntest. Also zumindest die Band hättest du kennen können, wenn du, ich will jetzt den Jungs nichts Böses, aber wahrscheinlich nur, wenn du aus Hamburg kommst. Aber tust du ja nicht, deswegen. Und den Song in dieser Aufnahme konntest du auch noch nicht kennen, weil der eigentlich auch sehr frisch aufgenommen ist. Und zwar die Band Nonlinear Control. Die haben jetzt gerade ihr erstes Album fertiggestellt und einfach mal an uns vorbeigezogen auf der Überholspur so nebenbei veröffentlicht. Die haben das aber auch alles komplett gemacht, komplett selbst gemacht, ohne Label und hatten deswegen auch jetzt keinen offiziellen Release-Termin, sondern haben es einfach mal so rausgehauen. Und mit denen verbindet uns einfach eine ewig lange Freundschaft. Also das, beziehungsweise der Bassist der Band ist auch der Produzent, bei dem wir jetzt alles aufgenommen haben, der Lennart, einfach ein super Typ. Und über ihn haben wir dann angefangen, auch mit seiner Band eben einige Konzerte zusammen zu spielen und haben, glaube ich, ich weiß es nicht, wie viele, 10 Konzerte mit denen zusammengespielt. Mittlerweile sind auch mit den anderen aus der Band gut befreundet, super Leute. Und gibt es da noch was zu sagen, Bernd?
Ich möchte noch einmal generell, also erstmal möchte ich, dass Sie sind an uns vorbeigezogen in Relation setzen. Sie haben nämlich auch einen sehr langen Anlauf gehabt. Die haben nämlich tatsächlich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, eigentlich an ihren Aufnahmen gearbeitet. Deswegen waren wir umso überraschter und erfreuter, dass sie jetzt tatsächlich fertig waren. Was ich ansonsten an Nonlinear Control noch so sehr zu schätzen weiß, ist, dass sie als Hardcore-Band einfach so das genaue Gegenteil von diesen ganzen Hochglanz-Hardcore-Bands sind, die man eben heutzutage leider viel zu oft mit der Szene verbindet und die eben auch einfach wirklich so eine sehr gute Einstellung haben, die auch politisch und sozial sehr fit drauf sind und dann beispielsweise, das hat mich auch zutiefst beeindruckt, als wir das erste Mal mit denen zusammen gespielt haben, die verschenken quasi auf Konzerten ihren Merch, beziehungsweise stellen dafür Spendendosen auf für 4 verschiedene soziale oder politische Organisationen und dann kann man sich dort im Endeffekt Merch mitnehmen und kann eben dafür in eine von diesen Dosen spenden oder das halt entsprechend aufteilen, je nachdem an welcher von diesen Organisationen man eben was spenden möchte und da habe ich einfach zutiefst Respekt vor, weil man da eben sieht, dass es eine Band, die kehrt sich nicht nach außen, also klar, die haben politische Texte, aber die stellen sich jetzt nicht hin, wie die geilen Politmacker, so, sondern die machen es einfach und leben es so und das finde ich einfach extrem gut.
Das ist tatsächlich krass. Also ich weiß nicht, ich war in meinem Leben auf, 300 Konzerten oder mehr, keine Ahnung, und da waren viele kleine Shows dabei, auch von vielen kleinen Metal-, Punk- und Hardcore-Bands, die mitunter sehr politisch waren, sich auch super engagiert haben darüber hinaus, egal ob in ihrem Jugendzentrum oder für irgendwelche größeren Sachen. Aber das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Das ist krass. Davor ziehe ich hier ganz tief meinen imaginären Hut. Respekt. Ja, dann hören wir mal rein. Nonlinear Control, No God is Innocent heißt das Lied. Erschienen ist es auf dem selbst releaseden Album aus diesem Jahr, Sediment. Und so klingt das Ganze. Und mögen Sie maximalen Erfolg damit haben, dafür alleine, dass Sie Ihr Merch verschenken.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ich habe hier noch so ein paar Lieder auf meiner Zettelliste, wie auch immer, stehen in meinem Buch. Eigentlich ist ein Buch. Und da würde ich gerne noch drüber sprechen. Mal gucken, ob wir da auch wieder so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und wenn, ist es auch nicht schlimm. Und wir fangen mal mit dem Lied auf eurer Platte an, das die Nummer 10 trägt. Und auf den ersten Blick, glaube ich, auch für die meisten eher einen verwirrenden Titel trägt. Da steht in Caps Lock Jokze mit YGTZE. Ich weiß gar nicht, warum ich mich daran erinnern konnte, was das ist oder worum es da gehen könnte, aber aus irgendeinem Grund ploppte in meinem Hinterstübchen so ganz düster auf, da war irgendwas, Aktenzeichen XY. Und mehr wusste ich dann aber auch nicht mehr so richtig. Und, ergibt euer Text so eine ungefähre Ahnung, wenn man das schon mal gehört hat, und dann kriegt man, glaube ich, auch wieder so halbwegs die Story zusammen. Es geht um einen ungelösten Todesfall, das ist der Jokze-Fall, so viel sei schon mal verraten und viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu erzählen, denn ich will eigentlich von euch wissen, warum habt ihr diesen Vorfall als Anlass genommen, ein Lied zu schreiben?
Muss ich jetzt ja auch wieder beantworten, weil ich die Texte schreibe. Ja, auch da wieder ist schon sehr alter Text. Einige Texte sind quasi älter als die Band, weil ich einfach vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren angefangen habe, wieder Texte zu schreiben. Und ich glaube, zumindest von der Grundidee ist das einer der älteren, auch wenn der in der Ausformulierung dann noch ein bisschen gedauert hat. Erstmal fand ich es einerseits ganz spannend, auch mal einfach über so Sachen zu schreiben, jenseits von, ich finde irgendwas scheiße oder will irgendwas anprangern oder will irgendeine Stellung beziehen oder so. Ich hatte selber von dieser Geschichte irgendwann mal im Internet gelesen und tatsächlich damals auch, wie gesagt, vor 10 Jahren oder so, als es tatsächlich noch nicht so viele große Verschwörungsseiten und Newsseiten gab, die auf diesen Zug aufspringen, behaupte ich jetzt einfach mal, oder man hat es noch nicht so wahrgenommen, wo man dann halt tatsächlich dazu viel gefunden hat von Geheimdienst, bis zu Aliens, die damit zusammenhängen. Und fand das dann einfach ganz spannend als so ein Beispiel, wie so ein ja, zwar mysteriöser und ungelöster Fall, aber letztendlich ja doch mit genügend rationalen Erklärungen erklärbarer Fall, würde ich jetzt mal behaupten, was der für Fantasie in den Leuten hervorruft und da irgendwelche Verschwörungen und Sachen rein zu interpretieren. Und das fand ich dann einfach ganz spannend, einfach diesen Fall nachzuerzählen, weil letztendlich ist er ja auch irgendwie interessant und spannend und mysteriös, aber letztendlich auch so ein bisschen stellvertretend für dieses, was Leute eben aus irgendwo lesen, was ungeklärt ist und sich dann da irgendwas zu ausdenken. Wie gesagt, also heute hätte sich der völlig überholt als Song gegen Verschwörungstheorien, weil heute sind die halt so präsent, dass man da, glaube ich, schon deutlicher werden muss. Insofern würde ich ihn lieber einfach als Story über diesen Fall stehen lassen. Aber so ein bisschen Hintergedanke ist das eben auch so stellvertretend für diese Wahnvorstellungen, die einige im Internet dann entwickeln.
Also für mich war das vor allem auch ein sehr spannender Text, als Klaas ihn vorgelegt hat, weil ich halt den Jokze-Fall noch nicht kannte. Und ich hatte mir dann diesen Text durchgelesen und dachte, was soll das denn? Weil sich das einfach auch so von Klaas anderen Texten so abhebt, weil der ja einfach so ein bisschen kryptisch ist, aber nicht, weil Klaas einfach kryptisch geschrieben hat, sondern weil er eben dort sich an diesem Füllhorn an Informationen, was dieser Fall bereithält, einfach bedient hat und dadurch eben diese Kryptik zusammenkommt. Und für mich war es halt im ersten Augenblick, wo ich einfach so dachte, das ist ja jetzt einfach mal eine völlig andere Herangehensweise an den Text. Und dann erst im Nachgang, als ich dann mit diesem Fall selber auseinandergesetzt habe oder da auch eben mal mir das Ganze ergoogelt habe, auch einfach dann diesen Text so verstanden habe und dann sah der auch auf einmal oder erschien ja der Text auf einmal in einem anderen Licht. Und dann kam bei mir auch im Endeffekt diese Verschwörungsmetapher generell mehr in den Mittelpunkt, die ich dann da aus diesem Text rausgelesen habe, weil das eben tatsächlich einfach zeigt, was für eine Eigendynamik es einfach bekommen kann, wenn man eben so eine Konstellation von Fakten hat, die man irgendwie schwer übereinander bekommt. Und genau, deswegen eben dann versucht, sich dort selber einen Zusammenhang zusammenzureimen und wenn nichts mehr geht, dann kommen halt die Aliens ins Spiel oder heutzutage würde man dann wahrscheinlich eher sagen, der wurde wahrscheinlich von Bill Gates totgeimpft oder die Illuminaten haben eine Reifenpanne vorgetäuscht und ihnen die Klamotten geklaut.
Reptiloide, heißes Ding immer noch heutzutage.
Ja.
Hot Shit.
Ja, ich werde einfach mal ganz dreist den Wikipedia-Artikel dann in den Shownotes verlinken, denn der gibt zumindest einen groben Eindruck davon, was geschehen ist. Für alle, die so lange nicht warten möchten, denen sei vielleicht einfach Folgendes gesagt. Also, der Jokze-Fall dreht sich um den Tod von Günther Stoll, der am Ende nackt auf dem Beifahrersitz seines Autos, das, ich glaube, im Straßengraben lag, gefunden wurde. Und vorher aber eine seltsame Irrfahrt durch die Nacht unternahm, in einer Bar zwischenzeitlich mal bewusstlos vom Hocker gefallen ist und komische Dinge zu seiner Frau gesagt hat. Also das ist tatsächlich eine ziemlich strange Geschichte, alles in allem, die an keiner Stelle so richtig gut zusammenpasst, aber wo man denkt, naja, vielleicht wäre mit heutigen kriminaltechnischen Methoden da auch noch irgendwo ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gekommen. Oder alleine deswegen, weil heutzutage niemand mehr zu einer Notrufsäule fahren muss, sondern direkt am Unfallort anhalten kann. Das war mein allererster Gedanke, als ich es nochmal gelesen habe. Also der Fall Jokze. Es gibt also doch nichts, was nicht irgendwie auf einem Punk-Album verarbeitet werden kann. Und sei es Aktenzeichen XY. Ja. Das andere Lied, das ich hier noch notiert habe, ist Antitüde. Und da kam für mich die Frage auf, oder die Frage, die sich mir stellte, ist gar nicht so sehr, wie sehr passiert sowas, weil jeder kennt irgend so einen komischen Altpunk, der sagt, früher war alles besser oder war auf einem Konzert schon mal, wo es solche Leute gab. Was ich mich daraufhin aber gefragt habe, ist, ohne das jetzt zu hochhängen zu wollen, Seht ihr diese Thematik in gewisser Weise auch als Problem an? Also glaubt ihr, dass in der ganzen Punk-Subkultur vielleicht auch ein bisschen zu sehr an gestrigen Dingen gehangen wird?
Jein. Ja. Ich glaube, beide Gruppen, die da beschrieben werden, es sind ja letztendlich zwei. Einmal der Altpunk, der am gestrigen festhält und irgendwie immer noch dieselbe Kutte wie vor 30 Jahren trägt. Und einmal der Typ, der heute eben irgendwie Businessmensch ist, aber immer noch auf Punk-Konzerte gibt. Die gibt es ja beide. Und vielleicht auch da kurz zum Background. Also das war tatsächlich auf, ich weiß nicht mehr, ob Slime oder Terrorgruppe, irgendeiner dieser Reunion-Konzerte der Bands, die sich in den letzten Jahren reuniert haben. Da habe ich tatsächlich diese Menschen gesehen. Natürlich nicht diese Menschen explizit aus dem Lied, aber irgendwie eine Gruppe von Altpunks, wo einer wirklich so richtig versifft aussah, als ob er seit 30 Jahren denselben Iro hat und dieselbe Kutte anhat. Und daneben war eine Gruppe von locker gekleideten, wo einer so im Anzug dabei stand. Und vielleicht habe ich es jetzt auch mir in der Erinnerung so zusammengebastelt und es gab das nie, aber ich glaube, es gab auch so einen Blickkontakt zwischen diesen beiden. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, was, wenn die sich jetzt echt von früher kennen und früher zusammen abgehangen haben und der eine denkt jetzt über den anderen, oh, was ist aus dem bloß geworden? So ein Juppie-Schwein und der denkt wiederum von dem, oh, was ist aus dem nicht geworden? Also der hängt ja immer noch so rum wie damals. Das war eher so ein Gedankenspiel. Und wie gesagt, ich glaube, beides gibt es, beide Gruppen gibt es und ich finde, ganz ehrlich, beide nicht schlimm. Also sofern sie ihre Haltung nicht eben so nach draußen tragen, wie vielleicht in dem Song beschrieben. Also es ist, glaube ich, nichts verwerflich. Also ich glaube, du darfst auch als erfolgreicher Geschäftsmann, keine Ahnung, trotzdem noch zum Punkkonzert gehen und natürlich darfst du auch 40 Jahre lang im Bauwagen wohnen oder 50 und also ich finde beide letztendlich nicht so schlimm, solange sie natürlich nicht irgendwie jeweils die anderen abwerten. Ich glaube, ich würde sagen, es ist kein Problem, wie gesagt.
Nee. Also ich muss jetzt bei dem Song wieder ein bisschen oder bei dieser Thematik an die Ausgangsfrage denken, die du heute als allererstes gestellt hast. Was ist für ein Punk? Und ich erinnere mich noch, ich habe so ungefähr Mitte der 90er angefangen, regelmäßig auf Punk-Konzerte zu gehen. Und das fand ich schon damals, fand ich das immer etwas seltsam, weil die Leute, die am wenigsten nach Punk aussahen, waren die Bands auf der Bühne. So, und vor der Bühne halt alle schön in ihrem zerrissenen Exploited-Shirt und Schlapp-Iro und Lederjacke und Doc Martens und hast du nicht gesehen, dieses ganze Punk-Klischee-Programm und auf der Bühne dann, das war so keine Ahnung, Gunnar von Dritte Wahl oder so, das war so Bands, die ich früher gerne gesehen habe, der sah halt schon damals einfach völlig normal aus und hat so optisch da überhaupt nicht reingepasst, war aber dort im Endeffekt der Dirigent des Ganzen, der da den Ton angegeben hat und die Meute zum Pogen gebracht hat. Und ich glaube, so in diese Richtung kann man auch ein bisschen diesen Song Attitüde interpretieren. Und ich habe mir mal Gedanken auch darüber gemacht, wie man denn so diese ganzen verschiedenen Punk-Facetten auch ein bisschen in so einen Einklang bringen kann. Und für mich ist das im Endeffekt, ich hatte das ja am Anfang auch kurz so diese Hip-Hop-Szene angesprochen, die Hip-Hop-Subkultur besteht im Endeffekt aus drei Elementen, halt wie gesagt Rap-Musik, Graffiti-Sprayen und Breakdancen. Und wenn man das mal versucht auf Punk zu übertragen, dann gibt es dort einfach auch so ganz viele verschiedene Disziplinen so. Und ich sag mal, Punk ist in dem einen Extremfall eben tatsächlich ein relativ normales Leben zu führen, sich aber in einer Punk-Szene halt irgendwie noch zu engagieren. So, und das sieht man auch bei ganz vielen Leuten, die Fanzines machen, die Podcasts machen, die eben auch ganz viel auf Konzerte gehen und so. Da gibt es richtig so eine Szene, die sehen halt überhaupt nicht aus wie Punks, die leben es aber einfach mehr als viele andere. So, und So, insofern gibt es dort, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Und einige, die konzentrieren sich, ich sag's mal ein bisschen salopp, auf die Punk-Disziplin am Dorfbrunnen rumhängen, Kohle schnurren und Bier trinken. So, und die ziehen das dann halt auch bis ins hohe Alter durch. Und dann kommen auch irgendwie so solche Seniorenfestivals wie in Blackpool zustande, wo sich die immer gleichen Leute seit 40 Jahren wieder treffen und immer wieder die gleichen Bands spielen. Und es gibt aber auch in einer anderen Richtung dann einfach völlig neue Bestrebungen. Und im Endeffekt muss man sich so, denke ich, in dieser ganzen Punk-Geschichte für sich selber die Dinge rauspicken, die für einen gut sind, also die für einen selber gut sind und die man eben auch so mit seinem Lifestyle eben verbinden kann. Weil natürlich entwickelt man sich auch weiter und muss dann dementsprechend dann auch irgendwann unter Umständen auch nochmal, oder es entwickeln sich seine Vorstellungen und Ideale mit und man wirft halt dann einige Dinge über Bord und sagt halt irgendwann, okay, ich muss jetzt nicht mehr mit bunten Haaren rumrennen, macht sich auch schlecht mit meinem Job, aber den Job will ich halt irgendwie trotzdem machen. Wieso soll ich jetzt den Job nicht machen können, nur weil ich halt irgendwie Punk bin? Und dann geht das halt los.
Ja, also ich sehe das genauso. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, ganz im Gegenteil. Genau das war so mein grundlegender Gedankengang, was Bernd hier gerade schildert. Also ganz oft entwickeln sich viele Dinge einfach weiter, auch wie Punk heutzutage sein kann oder teilweise eben auch ist ja komplett anders als das vor 10, als das vor 20 und erst recht als das vor 40 Jahren war. Und das war so ein Gedanke, der da bei mir aufkam, weil ich will nicht sagen, oft das Gefühl habe, weil das einfach so nicht stimmt, aber das ist so was ich von Zeit zu Zeit beobachte und das betrifft gar nicht nur unbedingt Punk, das betrifft auch so die Hardcore-Szene, aber auch andere Szenen, dass man schon Vergangenes eben sehr glorifiziert und darüber dann vergisst, dass in dieser Zeit vieles scheiße war einfach auch. Also klar. Nicht nur, weil es eben viel unzugänglicher war. Klar, es ist sicherlich diskutabel, wie wir Musik heute konsumieren oder wie der Großteil von uns heute Musik konsumiert und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Auch ich habe früher viel bewusster Musik gehört, als ich das heute die meiste Zeit tue. Nichtsdestotrotz ist es für kleine Bands heute viel, viel leichter, Menschen überall zu erreichen, als das jemals zuvor war. Und wir haben uns im Off gerade so ein bisschen über allgemein die linke Szene im Wandel unterhalten, dass die Punk-Szene früher einfach auch überhaupt total männlich dominiertes Konstrukt war und es wahrscheinlich sogar heute immer noch ist, dass solche Sachen werden dann halt komplett vergessen. Ne? Dann heißt es nur, früher war das aber so und so. Und damit kann ich echt halt gar nichts anfangen. Und das war so dieser Gedanke, der so in meinen Kopf schoss. Und da habe ich mich gefragt, genau, ist das ein wirkliches Problem, dass das an solchen Sachen festgehalten wird? Oder sehe ich das vielleicht auch einfach anders oder zu kritisch?
Ich glaube, wie in jeder Szene oder auch in jeder, weiß ich nicht, Fangruppe kann man ja sagen, das kann man ja auch auf andere Sachen beziehen, gibt es immer welche, die sagen, die alten Sachen, früher war alles besser oder so, ne? Das hast du, glaube ich, immer. Aber ich würde es nicht so als Problem wahrnehmen, dass es wirklich viele sind. Ich glaube, es gibt schon einen guten Austausch. Und wie gesagt, jetzt die im Song, das sind halt irgendwie so gedankliche zwei Extrempositionen, die ich ganz sympathisch fand, dass es eigentlich ja beide gibt, offensichtlich. Und die vielleicht übereinander nicht das Beste denken, aber letztendlich auf dem Konzert nebeneinander stehen.
Also ich denke, die Frage ist ja auch immer, wenn man jetzt sagt, früher war es besser, was meint man genau damit? Und ist es entweder dieses Phänomen, was man ja auch zum Beispiel daran erkennt, dass ganz viele Leute sagen, das erste Album von Band XY war das Beste. Das liegt ja auch einfach oft daran, nicht, dass es objektiv betrachtet das Beste ist, sondern man hat damals diese Band darüber kennen und lieben gelernt, weil die einfach der damalige Sound genau den eigenen Geschmack getroffen hat.
Klar.
Und wenn die Band dann beim nächsten Album ein bisschen anders klingt, dann weicht es unter Umständen vom eigenen Geschmack ab. Und vielleicht ist es das bei einigen Leuten zumindest auch mit diesem ganzen Nostalgiefaktor, wenn du halt damals in eine Punk-Szene gekommen bist, wo jeder jeden kannte, wo man eine eingeschworene Gemeinschaft war, wo eben ein Punkkonzert noch nicht anonym war, sondern wo das eben wirklich man untereinander quasi auch jeder auf dem Konzert befreundet war oder sich vielleicht irgendwie gehasst hat, weil man sich dann da unter anderem den Partnerin oder die Partner ausgespannt hat, aber das hatte halt was Familiäres. So, und das ist halt heute eben nicht mehr so. Heute ist es eben anonym. Und wenn jemand, der das damals, dieses Familiäre erlebt hat, wenn er heute bei seine Feinde Sahne Fischfilet zum Beispiel auf dem Konzert ist, wo dann da 6.000 Leute alerte Antifaschister rufen und man kennt dort keinen und die sind im Schnitt nur noch alle halb so alt wie man selber, so, dann findet man es halt scheiße. Auf der anderen Seite, wenn dort dann ein 60-Jähriger steht, der gerade in diese Szene reinkommt, der findet eben genau das, was bei Feine Sahne Fischfilet passiert, dann einfach richtig geil. Und wenn er dann zum Beispiel mal auf ein Konzert in so einen alternativen Laden kommt, weil er sich da irgendwie hin verirrt oder einfach mal sagt, ich probiere das aus und ist dann bei so einem kleinen Konzert, wo irgendwelche Keller-Punk-Bands spielen vor 20 Leuten, dann finden die das halt wiederum total kacke. Und da muss man eben, glaube ich, auch überlegen, was es mit dieser Nostalgie auf sich hat. Ob es einfach das ist, weil man sich selber damit eben nicht mehr identifiziert oder weil man eben wirklich meint, es war jetzt einmal so und es darf sich da nichts verändern.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, und dann machen wir es damit vielleicht auch zu, eine Sache ist halt wirklich kritisch, wenn alte Bands sich dann als Institution hinstellen und über die heutige Zeit urteilen, als wäre ihr Wort mehr wert als das anderer Leute.
Klar. Aber definitiv. Also fände ich auch, aber habe ich jetzt, würde mir spontan jetzt gar nicht so ein Beispiel einfallen in letzter Zeit, ehrlich gesagt.
Ja, ich überlege auch gerade. Aber eben tatsächlich diese Deutungshoheit, die halt so alte Bands haben, oder ich glaube, auch die machen, glaube ich, diese Widersprüche einfach sichtbar, weil ja auch viele Bands eben nur noch, ich sag mal so, eine Karikatur ihrer selbst sind heutzutage und es dann eben auch völlig unauthentisch wirkt, wenn man sich dann dahinstellt und dann immer noch singt Mollys und Steine gegen Bullenschweine oder so und dann im Endeffekt passt es einfach gar nicht mehr zu dieser Person, es passt gar nicht mehr so zu dieser Zeit und da sieht man dann auch einfach, da stellt sich jemand hin und singt halt einfach Songs, die von ihm erwartet werden, der es aber selber nicht mehr lebt und nicht mehr dran glaubt. So, und dann geht es da eben auch darum, sieht man sich dann aber dann trotzdem noch als Szene-Ikone und ist so der Meinung, ich bin hier der Chef im Ring? Oder sagt man einfach, gut, das ist irgendwie so ein Teil meines Lebens, ich habe auch noch Bock, diese alten Lieder zu singen und mache das eben auch aus Überzeugung, weil es einfach ein Teil von mir ist.
Absolut, ich stimme komplett zu. Das war ein sehr schönes Gespräch, das hat mir gut gefallen. Lasst uns nochmal Musik hören. Ihr habt noch zwei Lieder dabei. Das vorletzte wollen wir jetzt anhören. Ihr habt eine Band ausgesucht, die überhaupt nicht alt ist, sondern relativ jung. Was habt ihr uns mitgebracht?
The Dead End Kids, genau. Das ist einfach mal so ein aktuelles Highlight von mir, muss ich sagen. Die haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, was ich dann später auch gesehen habe, schon ihr zweites ist oder das erste war so EP-Album, weiß ich gar nicht, hatte glaube ich so 8, 9 Lieder, so dieser Grenzwert, wo man immer nicht weiß, ist das eine EP oder ist das schon ein Album?
Ein Mini-Album.
Ja, genau. Und genau, das fand ich einfach super. Also ich finde das einfach mega, mich hat es vom ersten Moment mitgerissen, was ich lange nicht mehr von einer neuen Band hatte, dass ich sofort geil fand und dann auch gleich mehrfach hören wollte. Boah, ich weiß nicht, wenn die nicht in 5 Jahren da sind, wo ZSK jetzt ist, dann nein. Aber also ich finde die einfach mega gut. Und ein zweiter Aspekt, den ich da aber noch kurz mit reinbringen will, ist, dass ich sie dadurch nämlich auch kennengelernt habe, also nicht persönlich, sondern die Musik kennengelernt habe, dass wir zusammen auf einem Sampler von Johnny Raw waren. Was einfach auch eine super Gruppe ist, die angefangen haben, wirklich als hier in Hamburg, also wir haben quasi den Anfang miterlebt, Band-Support für Punk-Bands zu machen, einfach im Publikum stehen und supporten und irgendwie immer mit dem Label antirassistisch, antisexistisch, alles, anti-alles. Wirklich sich innerhalb von kurzer Zeit entwickelt hat zu einem deutschlandweiten Netzwerk von Bands, die sich gegenseitig unterstützen und die von dieser Gruppe unterstützt werden, sei es was Konzerte angeht, Organisation, Austausch, aber eben auch Unterstützung von sozialen Projekten, alles mögliche geile Sachen. Und den Sampler, der wurde, glaube ich, letztes Jahr kam der raus. Und ja, da habe ich diese Band drauf entdeckt. Und ja.
Also ich kannte die Band tatsächlich schon vor diesem Sampler, und was ich an denen relativ spannend fand, war, dass das eine Band ist, die nicht nur einfach so einen einheitlichen Sound hat, sondern die haben so verschiedene Facetten, und die haben am Anfang so zwei oder drei deutschsprachige Lieder auf dem Album, die haben mich zunächst so ein bisschen an Todeskommando Atomsturm erinnert, so, und dann aber kamen zunehmend so englischsprachige Songs dazu, und das ging dann aber eher so Richtung melodischer Streetpunk, so ein bisschen so wie Deadline oder so, und normalerweise hätte ich jetzt blind so zwei, den einen Song auf Deutsch und den anderen auf Englisch gehört, wäre ich, glaube ich, gar nicht darauf gekommen, dass es ein und die gleiche Band ist. Aber wenn man dann dieses Album ein paar Mal gehört hat, dann erkennt man da doch irgendwie so einen roten Faden und einen gewissen Wiedererkennungswert.
Ich glaube, ich habe das erste Mal auch letztes Jahr erst von Ihnen gehört, zumindest denke ich das, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich kann aber nachvollziehen, was Bernd sagt, weil das erste Lied, das ich, glaube ich, gehört hatte, war Kommando Glitzer. Und das ist so deutlich anders als die ein oder andere Nummer auf diesem Album, dass ich, glaube ich, wenn ich die unabhängig voneinander gehört hätte, das auch nicht in einen Topf geworfen hätte.
Ja, irgendwann bringen die ja auch noch plötzlich so Metal-Gitarren damit rein und so. Das ist schon ganz spannend, was da passiert.
Ihr habt euch auf jeden Fall ein anderes Lied ausgesucht, nämlich Alternative. Ach so, eine lustige Geschichte muss ich noch kurz erzählen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber wenn ich die Alben oder die Labels und sowas raussuche, mache ich das immer bei Discogs, weil ich bin faul und sowas. Und wenn man da aber Dead Ad Kids eingibt, findet man erstmal eine super kurzlebige British Glam Bubblegum Band, die 1977 in UK ein Jahr lang existierte. Voll unnötiges Wissen, aber das musste ich noch loswerden.
Ja, ja. Bands suchen bei Discogs ist manchmal echt spannend, ja.
Da haben die aber noch Glück gehabt, denn ich spiele halt nebenbei noch in einer deutschsprachigen Indie-Rock-Band. Und wenn man deren Namen eingibt, findet man eine ähnlich kurzlebige schwedische, glaube ich, Rechtsrock-Band.
Schwierig.
Und das ist dann doch das etwas beschissenere Los.
Was lernen wir daraus? Bandnamen vorher wenigstens einmal googeln.
Oder bei Discogs eingeben. Ich glaube, diese schwedische Band, die ist dermaßen unbekannt, die hätte man, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht einfach so ergoogeln können. Außer man hätte dann wahrscheinlich dann irgendwie Rechtsrock oder so damit, oder White Power Musik oder wie auch immer ergänzt.
So die typischen Suchbegriffe, die man halt hinter seinen Bandnamen schreibt, ne?
In.
Okay, also jetzt. Jetzt hören wir aber The Dead End Kids, nicht Dead End Kids, sondern The Dead End Kids. Kommando Glitzer heißt das Album, Alternative heißt der Song, erschienen ist es letztes Jahr 2020 bei Real Rec, und so klingt das Ganze.
Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dann schauen wir zum Abschluss doch nochmal so auf ein paar Dinge, die mir irgendwie in den Kopf gekommen sind, als ich euer Album angehört habe und versuchte, etwas über euch zu recherchieren, was natürlich angesichts eurer eher jungen Bandgeschichte relativ kompliziert ist. Aber ich bin dabei logischerweise über den Label-Eintrag bei Backrau Fafita von euch gestolpert. Und da steht der Das stimmt überhaupt nicht, oder? Stand das da? Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwo steht jedenfalls, ich glaube, es steht auf eurer Seite jetzt, also steht auf eurer Seite, steht ja, wir haben diese Band 2014 gegründet, als wir im Mittel 33,75 Jahre alt waren. Und da dachte ich mir so, okay, meistens gründen sich Bands, da sind sie sehr jung oder sie haben gerade so die ersten drei Bands hinter sich und sind gescheitert und dann versanden viele Bandgeschichten, wenn das nicht irgendwo mal ein bisschen erfolgreicher wird. Ich halte es für relativ außergewöhnlich, dass Leute mit quasi 34 nochmal eine Band gründen, zumal das ja nun schon 6 respektive fast 7 Jahre her ist. Wie kam das denn?
Scheiße, wie alt sind wir denn dann jetzt? ja, also tatsächlich, mit unserem Schlagzeuger Hannes, den kenne ich seit wir, bevor wir gehen können, konnten. Und mit dem habe ich früher in der Schule in Schülerbands gespielt. Nicht in der, über die wir uns eben im Off unterhalten haben, aber ja, mit dem habe ich in der Schule zusammengespielt in Bands und irgendwann nicht mehr. Dann habe ich nochmal in ein, zwei anderen Bands gespielt. Er hat, glaube ich, gar nicht weitergespielt. Und dann war eben lange bei mir auch keine Musik. Also Musik machen irgendwie nicht so Thema. Und irgendwann habe ich gesagt, da habe ich dann eben auch wieder angefangen, Texte zu schreiben. Und wollte die irgendwie natürlich auch rausschreien. Ich wusste noch selber noch gar nicht, ob ich das selber machen will oder ob man sich da noch einen Sänger sucht. Aber irgendwie hatte ich Bock, mal wieder Mucke zu machen, so zu diesen Texten auch. Und habe ihn einfach gefragt, ey, wollen wir nicht mal wie damals vor 20 oder 25 Jahren, 20 eher wahrscheinlich, einfach mal wieder zusammen ein bisschen Musik machen. Und er hatte voll Bock, haben wir uns eben besagten Proberaum, von dem Bernd vorhin schon erzählt hat, gemietet und haben einfach mal ein bisschen rumgedaddelt, ob das überhaupt Spaß macht und ob wir irgendwie noch was können. Und es ging. Es war jetzt nicht ganz schlimm. Und wir haben gesagt, ach komm, dann suchen wir uns halt noch ein paar Leute. Und dann haben wir erst den Ben wiedergefunden, den wir auch von früher kennen und mit dem wir auch schon in Schülerbands gespielt haben und der auch seit der Schule kein Instrument mehr in der Hand gehabt hat eigentlich. Und der hatte auch Bock, das mal wieder zu probieren. Und dann haben wir in der Konstellation ein bisschen rumgedaddelt. Und eigentlich war es erstmal nicht viel mehr als, lass uns ein bisschen daddeln. Ein paar Coversongs und irgendwie, wenn langfristiges Ziel, mal zu diesen Texten vielleicht ein paar Lieder schreiben. Und dann kam Bernd. Und dann wurde es ernst.
Ja, genau. Also, wie war das? Also wir kannten uns ja auch schon länger über gemeinsame Freunde und von Konzerten und so, waren halt irgendwie ja nicht so direkt befreundet, aber halt so ein bisschen so verkumpelt über zwei Ecken. Genau, und du hattest mich dann, glaube ich, angesprochen, ob ich mir das nicht irgendwie vorstellen könnte oder dass er noch einen Gitarristen sucht. Und ich hatte ja bereits erwähnt, ich spiele ja noch in einer Indie-Rock-Band, die mal als Punk-Rock-Band angefangen hat. Die hat sich dann immer mehr weiter Richtung Indie-Rock entwickelt, was ich auch immer wieder gerne höre. Aber ich hatte auch Lust, noch eben so ein bisschen Musik wieder mit ein bisschen mehr Punch zu machen. Und deswegen hatte ich dann gesagt, ja, alles klar, ich höre mir das mal an. Genau, und diese Geschichte hatte ich ja vorhin erzählt von der ersten Probe und es war musikalisch, sage ich mal, herausfordernd am Anfang, aber es hat einfach viel Spaß gemacht, weil das eben auch menschlich einfach passt. Und insofern waren wir dann als Vierer-Konstellation unterwegs, damals ja noch eigentlich auf Sängersuche offiziell, oder Klaas, korrigier mich.
Ja, auch das war der ursprüngliche Plan, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ach komm, vergiss es, ich mach das jetzt.
Genau, und dann haben wir die ersten Lieder gemacht und uns irgendwann Namen ausgesucht und dann waren wir eine richtige kleine Band.
Ja, und dann das andere, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, bei Pesco, das war einfach so ein, ja Bernd, schreib die mal an. Und wir, oder anders, Bernd hat gesagt, ich schreib die einfach mal an, vielleicht können wir ja mitspielen. Und wir alle dachten, pff, ja klar, die lassen da irgendwie eine Band, die vorher auf einem Geburtstag gespielt hat und wovon sie sich nichts vorher anhören kann, die lassen sie im Vorprogramm spielen, ist klar. Und hatten uns nichts dabei gedacht und dann kam irgendwann die Nachricht, ja, Alex hat gesagt, geht klar. Und dann waren wir erstmal so ein bisschen, oh, okay, dann müssen wir jetzt richtig üben. Und dann ging es los, ja. Und dann war das eigentlich eine Aneinanderreihung von, ach komm, lass mal probieren. Und irgendwie klappt das schon. Und ob es nun Konzerte organisieren oder der Kontakt mit Lennart im Studio, wo wir immer ins Studio gehen, das kam über die Band Notgemeinschaft Peter Pan, was auch einfach ein reiner Glücksgriff war, der Lennart, weil der uns, glaube ich, einfach einiges aus uns herausgeholt hat, aus unserem schon beschränkten Möglichkeiten, aber noch einiges rausgeholt hat. Oder der Kontakt zum Label Bagrafa Fita und Hochdruckmusik, die wir dann auch irgendwie überreden konnten, das mit uns zu machen, mit der EP damals und jetzt auch zum Album. Es war so ein Schlittern von einem Fortschritt zum nächsten. Ein glücklicher, ja. Aber natürlich auch gewollter dann letztendlich.
Ja, aber das zeigt ja auch wiederum im Endeffekt, wie gut halt so eine Punkrock-Szene funktioniert und was dort eben alles drinne steckt und was für Vernetzungen sich dort ergeben und dass man einfach wirklich als Band, wenn man, oder auch als kleine unbekannte Band, wenn man sich einfach ein bisschen dahinter klemmt und Dinge versucht, dann ist halt sowas möglich, ne? Und das finde ich auch echt gut, weil ansonsten hast du ja als kleine Band einfach noch weniger Möglichkeiten, dich eben oder was auf die Beine zu stellen.
Glaubt ihr, dass das so gekommen wäre, wenn es dieses PESCO-Konzert nicht gegeben hätte? War das der Katalysator, der aus, ach komm, wir machen ein bisschen Musik, doch wieder was Ernsteres gemacht hat?
Gute Frage. Ich weiß es nicht.
Sehr gute Frage.
Ich habe nie drüber nachgedacht. Was wäre, wenn PESCO gesagt hätte, also da wollen wir erstmal was hören oder da haben wir jetzt schon eine Band. Weil sie hatten ja auch schon eine Vorband, aber haben dann noch eine zweite genommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Lass uns mal sagen, es wäre nie so gewesen. Ohne PESCO wären wir nicht da, wo wir sind.
Es klingt auf jeden Fall romantischer, als wenn wir sagen, nee, doch, klar.
Sonst wäre es halt Slime gewesen oder so. Nee, wobei, ich meine, andererseits stimmt natürlich das, was Bernd sagt. Ich glaube, in der Punk-Szene gibt es letztendlich auch mehr Bereitschaft als sonst wo, das einfach mal zu versuchen. Also ich glaube, es gibt auch genug Bands, die sagen, also die hören sich, die kriegen wahrscheinlich so viele Anfragen von Vorbands, dass sie die meisten ignorieren und einfach die Leute nehmen, die sie kennen. Aber ich glaube, es gibt auch einfach viele, da musst du dich einfach mal trauen, zu fragen, und wahrscheinlich trauen sich viele kleine Bands gar nicht. Und dann passt das irgendwann, ne?
Es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, dass man mitunter einfach fragen sollte. Und man hat ja, streng genommen, hat man ja nichts zu verlieren. Es sei denn, man schreibt 500 E-Mails und landet dann im Spam-Ordner, weil Band XY dich nicht mehr leiden kann. Aber generell hast du ja eigentlich nichts zu verlieren.
Ja, also ich denke, es kommt ja auch mal drauf an, wie du selber rüberkommst, ne? Und ob du dann ja auch irgendwie authentisch bist und so. Und ich glaube, das spielt da halt auch mit rein, ne? Und ich glaube, wir sind eine relativ authentische Band. So, man merkt uns halt auch an, wenn wir jemanden kontaktieren, dass wir da keine Schaumschläger sind, die jetzt irgendwie versuchen, uns als der nächste heiße Scheiß zu verkaufen. So, sondern ich glaube, wir bringen einfach rüber, dass wir eben Überzeugungstäter sind, und das stößt dann auch immer wieder auf Gegenliebe, denke ich.
Das würde ich zumindest hier nach einer Stunde 34:51 unterschreiben. Puh. Ich habe noch eine Frage und dann ist es hier auch geschafft. Ihr habt euch entschieden, das Album nur als Vinyl zu veröffentlichen und nicht als CD. Als Vinyl, das kann man an dieser Stelle vielleicht noch erzählen, gibt es in drei verschiedenen Varianten. Man kann es weißdeckend bei Bagrafa Fita kaufen, man kann es transparent mit schwarzen Schlieren bei euch kaufen oder orangedeckend bei Hochdruckmusik. Es ist nicht so, dass es keine CD gäbe, die liegt dem Vinyl-Album bei, aber man kann die CD nicht einzeln kaufen. Wieso habt ihr euch dafür
entschieden?
Fake News?
Genau.
Ja. Also es ist, ich glaube, das ist die offizielle Mitteilung von Bagrafa Fita. Es gibt tatsächlich auch die CD als Digipack exklusiv über uns, weil wir nämlich genau das gesagt haben, CD gibt es gerade in unserem Bekanntenkreis und in unserem Alter, glaube ich, noch genug Leute, die das auch haben wollen. Und das haben wir jetzt auch schon gemerkt bei den Vorbestellungen, tatsächlich viele, die nur eine CD haben wollen. Tatsächlich war da das Label eher so, kauft doch keiner mehr. Und wir haben dann gesagt, wir wollen es aber schon nochmal extra machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen zumindest 100, haben wir glaube ich jetzt, ne? 100 genau. Digipack-CDs, die wir dann selber verkaufen. Die es dann also auch exklusiv über uns gibt. Also weil ich bin auch immer noch überzeugter CD-Käufer zusätzlich zum Vinyl, aber ich kaufe auch gerne CDs noch teilweise. Und wie gesagt, ich kenne genug Leute, die es wollen. Und ich glaube, in unserem Alter, das ist so ein Alter, die waren zumindest meins. Bernd, du bist ja, glaube ich, seit Jahren das ist von Anfang an überzeugter Vinylsammler, ne? Aber ja. In meinem Alter war es so damals, als man mit Musik in Kontakt gekommen ist, war halt gerade die Hochzeit der CD. Und wenn man das dann durchgezogen hat mit dem CD-Sammeln, wollte man nicht dann vor 5 Jahren, als die Schallplatte ihr Revival erlebte, plötzlich umsteigen komplett. Oder nicht zusätzlich sich noch einen Schallplattenspieler kaufen müssen oder sonst was. Also ich glaube, es gibt einfach noch genug Leute und das haben wir jetzt, wie gesagt, auch gemerkt. Also es gibt die CD.
Vor allem war das auch im Endeffekt aus unserer Sicht naheliegend, da wir ja sowieso die CD in einer einfachen Kartonstecktasche, wie du ja angesprochen hast, der Vinylversion beilegen. Das heißt, ob man jetzt im Endeffekt 300 davon pressen lässt oder 500, macht finanziell kaum einen Unterschied. Und wir haben einen Anbieter ausfindig gemacht, bei dem man eben auch so schöne 6-seitige Premium-Digipacks separat für einen relativ günstigen Kurs drucken lassen kann, weil das war uns schon wichtig, dass dann dort eben auch die Texte nachzulesen sind. Also wir wollten jetzt keine CD-Billigversion haben, sondern die sollte eben schon ein hochwertiges Produkt darstellen. Und insofern hat sich das eben, oder war das ein relativ naheliegender Schritt, der mit auch relativ wenig zusätzlichen Aufwand für uns verbunden war. Genau, und ich sag mal so, gerade für die CD-Sammler da draußen, im Endeffekt ist ja dadurch jetzt diese CD noch limitierter als das Vinyl, weil es davon halt nur 100 Stück gibt. Genau, und deswegen, man kann sie zum Beispiel auf unserer Bandcamp-Seite erwerben.
Es haben tatsächlich auch schon mehr, als ich dachte, die Platte plus die CD bestellt, obwohl ja bei der Platte noch die CD dabei ist, also in Pappstecktasche. Also es ist gefragt.
Wer weiß, vielleicht gleich noch so als Geschenk einsacken, weil man gibt ja seine CD, obwohl man die Platte hat, dann trotzdem nicht her. Mach ich zumindest, ich behalte die immer.
Ja, stimmt.
Was, wenn ich mal mit jemandem Auto fahre, dann muss ich die ja mitnehmen können, als würde man im Auto heute eine CD anhören.
Genau. Also deswegen, das war auch, darauf habe ich auch bei der EP damals schon bestanden, aber ich glaube, da musste ich keinen überzeugen. Ich liebe es einfach, ich finde es toll, wenn bei Schallplatten eine CD dabei ist, weil letztendlich Schallplatte hören ist nochmal was Besonderes, das machst du seltener, glaube ich, als einfach mal eine CD schnell einwerfen und deswegen finde ich es immer cool, wenn auch eine CD dabei ist, ob du es nun im Auto hast oder keine Ahnung, noch schnell nebenbei. Ich finde es immer cool und deswegen haben wir das auch wieder gemacht.
Finde ich auch cool. Genau. Kann ich nur unterstützen. Gute Entscheidung. Gut, dann
zu bin den ich... drei Vinylfarben, achso, darf ich dazu gerade noch
natürlich
mal sagen?
Natürlich,
das so habe ich, das wollte ich nämlich auch nochmal, nicht, dass ich das Gefühl habe, wir müssen uns da verteidigen, aber das klang neulich, habe ich das auch irgendwo gelesen oder gehört, wo das so ein bisschen durchklang, das ist ja jetzt schon dekadent, dass die da drei Vinylfarben haben. Aber das war schon so eine bewusste Entscheidung, nicht, dass wir da jetzt irgendwie Sammlerstücke machen wollten und hoffen, dass jeder sich natürlich gleich alle drei kauft, sondern, wobei es, also es war einerseits natürlich auch so ein bisschen dieses Kind im Schokoladenladen Ding, als das Label kam mit hier ist der Katalog mit den Farben, sucht euch mal was aus.
Welche Farbe wollt ihr alle?
Aber andererseits, dadurch, dass wir eben diese Konstellation haben, das mit zwei Labels zu veröffentlichen, haben wir gesagt, komm, dann kriegt doch einfach jedes Label eine eigene Farbe und wir verkaufen ja auch welche und nehmen noch eine dritte, weil dann gibt es irgendwie überall quasi einen Anreiz. Also dann hat keiner sozusagen einen Vorteil, dass wir den Vorteil haben, weil wir es auf Konzerten verkaufen oder das eine Label den Vorteil hat, weil sie mit dem Vertrieb zusammenarbeiten und das dritte hat dann das andere Label hat dann das Nachsehen, sondern wir fanden einfach so, hat dann jeder irgendwie seinen eigenen Anreiz und dann kann jeder selbst entscheiden, welche Farbe möchte er und dem nach bestelle ich da oder da. Das fanden wir ganz nett.
In dem Zusammenhang, was ich ja auch persönlich als Vinyl-Liebhaber und Schallplattensammler, was mich gerade extrem annervt, ist dieser Trend, dass du ja mittlerweile viel exklusive Vinyl-Artikel, sei es irgendwie eine Special Farb Edition oder eben zum Beispiel, was jetzt auch zunehmend wie soll ich sagen, in Mode kommt, exklusives Vinyl in irgendwelche Boxen reinzupacken, wo du dann im Endeffekt ein Album, was es auf Vinyl gibt, als CD in einer Box mit, keine Ahnung, Sonnencreme von einer Band und irgend so ein Schnickschnack, den keine Sau braucht. So, und dann ist dazu noch irgendwo so eine exklusive Vinyl-Single, die es nur dort gibt, in dieses Paket mit beigelegt, wo noch nicht mal die Vinyl-Version, sondern nur die CD-Version des Albums drin ist. So, und als Vinyl-Sammler wirst du dann sozusagen genötigt, wenn du diese super Bonus-EP auf Vinyl haben willst, musst du zusätzlich zum Vinyl noch diese Box kaufen und musst dann im Endeffekt 60 € für irgendeinen Wohlstandsmüll ausgeben. Und da geht gerade leider dieser Trend hin, das erkenne ich bei immer mehr Bands. Und das macht auch, glaube ich, im früher oder später diese ganze Vinyl-Sammlergeschichte wieder unattraktiver, weil das einfach frustriert. Und da sehe ich eine Gefahr drin, und so einen Schnickschnack wollten wir eben extra nicht machen, dass es dann eben losgeht. Und wenn du aber diese Farbe willst, dann musst du folgende Bedingungen erfüllen und so weiter und so fort. Also klar, jetzt musst du es auch, weil du dich entscheiden musst, bei wem bestellst du deine Platte. Genau, aber so generell dieser ganze Trend mit diesen Gimmicks und so, das finde ich persönlich ganz schrecklich. Und wo wir bei der Frage waren, was ist Punk, das auf jeden Fall nicht.
Also ich kaufe meistens die Boxen, muss ich sagen.
Ich glaube, gut. Ich glaube, in der ZSK-Box war ein Duftbaum. Ich glaube, das habe okay. Ich irgendwo gesehen. Ich glaube, das habe ich so einem Social-Media-Post von ZSK gesehen, weil alle Leute wissen wollten, was war jetzt eigentlich in der Box drin? Also das war einfach nur das Album und da war dann so Gimmicks drin. Das war jetzt nicht, du kannst nur da die Vinyl-Version bekommen oder so. Und dann haben die das irgendwann gepostet und dann war da, glaube ich, ein Duftbaum drin. Und das war so bescheuert, dass ich es schon fast wieder gut fand.
Also es gibt ja Leute, die es haben wollen, insofern.
Ja. Also es ging mir jetzt auch nicht generell um dieses Thema Boxen, sondern einfach darum, dass man eine jetzt als Beispiel eine Box mit CD macht, wo man dann aber exklusives Vinyl mit reinpackt, was du eben nicht unabhängig von dieser Box bekommst. Das ist das, wo ich mich jetzt im Endeffekt schwer mit tue, weil es dann einfach nicht mehr die Wahl ist, möchte ich jetzt irgendwie Vinyl oder CD haben oder will ich im Endeffekt zusätzlich zur CD halt noch das Duftbäumchen haben, sondern es geht einfach darum, wenn du diese eine Bonus-Single, sage ich jetzt mal so exemplarisch, auf Vinyl haben willst, dann musst du für 50 € das Rundum-Sorglos-Paket erwerben.
Ja, also habe ich auch so verstanden, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja. Mir fiel nur diese Duftbaum-Geschichte gerade ein und musste ich an dieser Stelle noch loswerden.
Dann, bei Terrorgruppe gab es ja eine Zahnbürste.
Wie gesagt, ne, Punk ist, was du draus machst. Schwimmender Schlüsselanhänger habe ich mal auf dem Konzert gesehen. Weiß ich aber gar nicht mehr. War bei Less Than Jake. Ich weiß aber nicht mehr, ob es deren Merch war oder der von der Vorband. Wie gesagt, nichts, was es nicht gibt.
Ja.
Dann, wie gesagt, vielen Dank an euch beide, an Klaas und Bernd.
Danke dir.
Für die Einblicke in euer Album und in die Bandgeschichte. Und dann hören wir natürlich noch ein letztes Mal Musik, bevor, das hätte ich jetzt beinahe vergessen tatsächlich, bevor wir hier getrennter Wege gehen. Ihr habt noch ein Lied übrig. Welches ist es?
Grant Griffin mit, Bernd sagt den Songtitel.
Mein Shirt.
Mein Shirt haben wir, ne? Genau. Das passt einfach kurz, können wir glaube ich kurz und knackig machen, passt zum Thema unsere Bandgeschichte, weil das war das Konzert, an dem ich Bernd an dem ich Bernd gefragt habe, ob er nicht bei uns einsteigen will. Da haben wir uns beim Grant Griffin Konzert, übrigens, jetzt mache ich es doch länger, geile Band, also Escapado war damals einfach eine meiner absoluten Lieblingsbands und ich war am Boden zerstört, als der Sänger ausgetauscht wurde. Und habe dann die Nachfolgeband des Sängers auch derbe abgefeiert. Also ich finde, der macht einiges aus. Und wir haben uns bei diesem Konzert getroffen und haben da drüber gesprochen, dass ich ja eine neue Band habe und wir noch irgendwie einen Gitarristen suchen. Und dann war es geschehen.
Genau. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass die Band eigentlich, obwohl da ja, ich glaube, 2 Escapado-Mitglieder dann dort mitgemacht haben und Escapado ja davor bei Grand Hotel Verkleef bei dem Label gelandet ist und eigentlich dann plötzlich ziemlich angesagt waren überall, dass dann die Nachfolgeband im Endeffekt so total im Verborgenen agierte und auf die Konzerte kamen nicht viele Leute und ich glaube, die LP, wo der Song drauf ist, ich glaube, die gibt es nur eine 300er Auflage oder so und das zeigt einem dann doch immer wieder, dass es nicht automatisch, wenn du vorher in einer Band spielst, die relativ beliebt ist, ist es kein Selbstgänger, wenn du dann in einer neuen Band bist, dass es dort genauso läuft.
Muss ich mir merken.
Gut, das sind doch feine Schlussworte gewesen. Also, Grant Griffin, hören wir uns an. Mein Shirt Protector heißt das Album. 2011 ist es schon erschienen. Damals bei Zeitstrafe. Und so klingt das Ganze.
Sieh mich an, hör mir zu.
Das war also Papa La Punk Nummer 9 mit Der feine Herr so und so, beziehungsweise mit Klaas und Bernd von Der feine Herr so und so, die am 19. Februar ihr Debütalbum Wann, wenn nicht irgendwann herausgebracht haben oder herausbringen werden, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Wir haben eine Menge über das Album gesprochen, natürlich auch so über Dinge abseits, wie das jedes Mal so ist, Szene-Kram vor allem dieses Mal und ja, auch darüber geredet, wie die Band sich überhaupt so gefunden hat. Alles in allem hatte ich zumindest hier eine gute Zeit und ich hoffe, ihr auch. Und ihr könnt außerdem noch was gewinnen, nämlich eine CD des Albums. Und jetzt wird es ganz verrückt, nämlich nicht die gerade eben erwähnte CD-Version, die es bei den Jungs im Shop gibt, sondern ihr könnt das Bemusterungsexemplar, das eigentlich mir zugestanden hätte, gewinnen. Dass es in sehr exklusiver Auflage quasi von Backrauf Hafita gibt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Frage zu beantworten, so wie beim letzten Mal mit ZSK auch. Und zwar möchte ich von euch wissen, welche Farbe umschreibt der erste Track des Albums Was bedeutet RAL 8019? Wenn ihr das Ganze wisst, schreibt Papa La Punk auf Instagram, Facebook oder Twitter per Direktnachricht. Alle richtigen Antworten wandern dann in einen Topf und ich ziehe dann den oder die Gewinnerin aus dem Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. Februar 2021, 23.59 Uhr. Alle, die bis dahin die richtige Antwort eingesendet haben, sind im Lostopf. In diesem Sinne, ja, bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Außer die Songs, die ihr in diesem Podcast gehört habt, findet ihr wie immer in der YouTube-Playlist und mit Ausnahme des Non-Linear Control Tracks auch bei Spotify in der Playlist. Und ansonsten, ja, wie gesagt, abonniert den Podcast, folgt Papa La Punk auf Facebook, Twitter oder Instagram und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder, wenn dann Ausgabe Nummer 10 bevorsteht, hier auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.